Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und an diesem Sonntagabend ist Benedikt Schulz am Mikrofon. Schön, dass Sie zuhören. Am Ende einer Woche, in der klar ist, die Corona-Atempause, die den Sommer über lang angehalten hat, die ist nun offenbar endgültig vorbei. Die steigenden Infektionszahlen lösen große Sorgen aus und die Politik appelliert eindringlich an die Bevölkerung. Auch mit dem Hinweis, jetzt ist Zeit zum Handeln da. Das Zeitfenster dafür, aber das wird enger. Über die Appelle und die politische Debatte, was die erforderlichen Maßnahmen angeht, berichten wir in dieser Sendung. Wir schauen außerdem auf die Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels. Wir berichten über die offenbar brüchige Waffenruhe im Konflikt um die Südkaukasus-Region Bergkarabach und lenken außerdem den Blick auch nach Belarus auf die erneuten Massenproteste heute im Land gegen Präsident Lukaschenko. Und nach der Tötung eines Lehrers in Frankreich am Freitag gab es heute im ganzen Land Solidaritätskundgebungen für die Meinungsfreiheit. Und darüber sprechen wir in dieser Sendung live mit unserer Korrespondentin in Paris. Zuerst aber schauen wir, wie gesagt, auf die Corona-Lage im Inland. 5.587 bestätigte Neuinfektionen meldete das Robert-Koch-Institut für den heutigen Sonntag. Das ist zwar weniger als gestern, als mit über 7.800 ein neuer Höchstwert gemeldet wurde, aber bekanntlich sind ja die Fallzahlen am Sonntag und Montag niedriger, weil nicht alle Gesundheitsämter am Wochenende Daten übermitteln. Also die Lage ist ernst und viele Politikerinnen und Politiker haben an diesem Wochenende an die Bevölkerung appelliert, wenn das Land nicht einen erneuten Lockdown durchleben will. Katharina Hamberger.
Wenn wir nicht rasch gegensteuern, gerät Corona außer Kontrolle, mahnt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder heute und schließt sich damit dem Appell der Bundeskanzlerin an, die gestern in ihrem Videopodcast von einer sehr ernsten Phase der Corona-Pandemie gesprochen hatte. Söder sagte nun in der Bild am Sonntag, wer zögere, riskiere einen zweiten Lockdown. Nie seien Umsicht, Vorsicht und Solidarität so wichtig wie jetzt, so der CSU-Chef. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier äußerte sich ähnlich mahnend wie Söder und die Kanzlerin. Der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sagte er, die Lage sei dramatisch, weil sich in diesen Tagen entscheide, ob die Dynamik einer neuen großen Infektionswelle rechtzeitig gebrochen werden könne. Wenn vermieden werden soll, abermals in solche extreme Situationen zu geraten, müsse man bereit sein, in den nächsten Wochen auf große Familienfeiern, Partys und Feten zu verzichten. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, es werde darauf ankommen, wie sich die Bevölkerung verhalte. Das sei wichtiger als einzelne Maßnahmen. Viele Auflagen ließen sich ohnehin schwer überprüfen, so Lauterbach. Von FDP-Chef Christian Lindner kommt Kritik, dass die Kanzlerin ihren Appell in ihrem Videopodcast veröffentlicht hat. Für ihn ist das nicht das richtige Format. Wenn die Bundeskanzlerin eine solche Dramatik sehe, müsse sie umgehend eine Regierungserklärung abgeben. Ein Podcast ersetze nicht die Debatte im Bundestag, wenn es um Grundrechte gehe, sagte Lindner ebenfalls in der Bild am Sonntag. Mit der Forderung nach einer Debatte im Bundestag ist der Liberale nicht allein. Sogar aus Teilen der Koalitionsfraktion kommt diese. Grünen-Politikerin Franziska Brandner meint im Interview der Woche im Deutschlandfunk, das Parlament müsse das Ganze stärker kontrollieren und diskutieren.
Also ich fand, es war ein Front, auch im Vergleich zu anderen Zentralstaaten wie Frankreich oder anderen, dass wir föderale Gesundheitsstrukturen haben, dass wir überall auch stärkere Gesundheitsämter haben. Das ist ein großes Front, was wir in dieser Krise haben. Deswegen finde ich, erstmal hat sich der Föderalismus behauptet. Aber wir sehen eben jetzt, dass er auch an seine Grenzen kommt, wenn die Bundesländer in unterschiedliche Richtungen gehen und sich dann auch noch relativ schnell wieder revidieren und dass es dazu einfach Debatten auch bundeseinheitlich im Bundestag braucht.
So Brandner im Deutschlandfunk. Als ein wichtiger Baustein, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, gilt die Nachverfolgung von Kontakten. Hier sind vor allem die Gesundheitsämter gefragt, die aber bei weiter steigenden Infektionszahlen voraussichtlich dafür nicht mehr genügend Personal haben werden. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer fordert deshalb in der Bild am Sonntag eine personelle Aufrüstung der Gesundheitsämter. Die Bundeswehr müsse stärker eingebunden und Mitarbeiter aus den Landesministerien abgeordnet werden. Bereits gestern hatte Kanzleramtsminister Helge Braun davon gesprochen, dass eine fünfstellige Zahl an Helfern benötigt werde, um die Kontakte nachzuverfolgen. Er habe die Hoffnung, sagte Braun der Rheinischen Post, dafür auch eine größere Anzahl von Studierenden zu gewinnen.
Aus Berlin, Katharina Hamberger. Und mit dem Thema Corona-Maßnahmen beschäftigt sich auch unser Kommentar im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Eigentlich wäre die Führungsfrage in der CDU schon seit Monaten Geschichte. Annegret Kramp-Karrenbauer, die hatte ja bereits im Februar ihren Rückzug vom Parteivorsitz erklärt und ist bekanntlich immer noch im Amt. Aber das Jahr 2020 kennt viele Fälle von eigentlich. Und die Nachfolgefrage an der CDU-Spitze ist eben einer davon. Drei Männer kandidieren um den Posten, nachdem die Partei über 20 Jahre lang ja von einer Frau geführt wurde. Die drei Männer haben sich gestern Abend den jungen CDU-Mitgliedern gestellt. Und weil die junge Union modern klingen will, hieß das Ganze nicht Duell, sondern Pitch. Caroline Born hat den Kandidaten beim Pitchen zugehört.
Die junge Union hat eingeladen zu einem sogenannten Pitch, ein Konzept aus der Marketingbranche. Wer einen Auftrag will, muss sich bei einer Präsentation beweisen. Bei der JU heißt das, wer Parteivorsitzender werden will, muss mit seinen Ideen überzeugen. 5 Minuten hat jeder Kandidat zunächst Zeit, sich zu präsentieren. In einem Fernsehstudio mit kaum Publikum. Die Gesichter der JU-Mitglieder, die von zu Hause zugeschaltet sind, im Nacken. Laschet beginnt und setzt auf seine Erfahrung als nordrhein-westfälischer Ministerpräsident, indem er versucht, sich als guter Krisenmanager zu präsentieren.
Wir müssen im Jetzt verhindern, dass die Gesellschaft auseinanderfällt. Viele sagen, das müsste man machen. Ich sage, das mache ich.
Der ehemalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz setzt auf die Wirtschaft als seine Kernkompetenz und versucht, die auch auszuspielen. Er kündigt für den Fall seiner Wahl eine Technologie- und Gründungsoffensive an.
Dieses Land ist zu langsam geworden, wir sind zu träge geworden, wir sind auch in den Technologien nicht da, wo wir eigentlich sein müssten.
Der Außenpolitiker Norbert Röttgen hält ein Plädoyer für eine andere CDU. Sie müsse weiblicher, jünger und digitaler werden. In verschiedenen Themenblöcken antworten Röttgen, Laschet und Merz auf die Fragen der JU-Mitglieder. Eines davon Digitalisierung. Alle drei Kandidaten sprechen sich für ein Digitalministerium im Bund aus. Und Laschet versucht auch hier mit seiner bisherigen Arbeit zu punkten, verweist darauf, dass es in Nordrhein-Westfalen bereits ein Ressort für Digitalisierung gäbe, das Landesministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie. Röttgen beklagt, dass Deutschland bei der Digitalisierung zurückliege.
Sprechen Sie mal mit einem Esten darüber, dass wir Kindergeldanträge auf Papier machen. Die lachen sich kaputt.
Die Reihenfolge der Redebeiträge ist vorgegeben. Man unterbricht sich nicht. Das macht es allerdings manchmal schwer, auch Unterschiede zu erkennen. Bei manchen Themen gelingt es aber, zum Beispiel beim Föderalismus. Röttgen fordert mehr Verantwortung des Bundes, Laschet hält dagegen.
Dass das deutsche Volk den Eindruck hat, wenn die Bundesverwaltung etwas in die Hand nimmt, bei Verkehr, bei Verteidigung, bei Umwelt, bei Soziale, bei was auch immer, dann läuft es, dann funktionieren die Dinge, ist geradezu absurd. Je konkreter man es vor Ort entscheiden kann, desto besser.
Während Laschet Röttgen widerspricht, steht Merz zwischen beiden und lacht. Auch der Bereich Generationengerechtigkeit wird diskutiert. In einem Punkt sogar lebhaft, als der Moderator fragt:
Armin Laschet, wann gehe ich in Rente? Was glauben Sie?
Das ist, also ich habe mit in Ihrem Alter nicht dran gedacht, wann ich in Rente gehe, aber es ist trotzdem
eine
berechtigte Frage.
Das Rentenalter werde wohl etwas höher als 67 sein, prognostiziert Laschet, ohne sich konkret festzulegen. Merz macht eine klare Ansage.
Wenn Sie heute in Rente gehen wollen, gehen Sie. Und wenn Sie in 40 Jahren gehen wollen, dann gehen Sie in 40. Und wenn Sie in 45 gehen wollen, ich möchte, dass unser System so ausgestaltet wird, dass wir nicht mehr mit starren Altersgrenzen operieren.
Röttgen plädiert dafür, das gesetzliche Rentenalter anzuheben, um den Generationenvertrag verlässlich zu halten. Überzeugen konnte der Außenpolitiker ein JU-Mitglied allerdings nicht. Frederik Paul war einer der wenigen, die überhaupt vor Ort sein durften.
Norbert Röttgen war für mich in vielen Dingen eher unkonkret, im Gegensatz eben zu Laschet und auch zu Merz. Und ich fand auch, dass Norbert Röttgen ja immer das große Ganze betrachtet hat, aber nicht geschafft hat, das irgendwie auszufüllen, auch mit einer Vision, die dahinter steht.
Ob das alle in der jungen Union so sehen, wird sich in 2 Wochen zeigen. Bis dahin lässt die Jugendorganisation ihre Mitglieder über den CDU-Vorsitz abstimmen. Das Ergebnis gilt als Empfehlung für die Wahl zum CDU-Chef Anfang Dezember. Von den 1.001 Delegierten stellt die junge Union rund ein Zehntel. JU-Chef Tilman Kuban sieht das Mitgliedervotum als bindend an. Für die anderen ist es eine Empfehlung.
Die CDU auf der Suche nach einem Nachfolger, Caroline Bornert berichtet. Einer unserer Mitbürger ist ermordet worden, weil er sich bei den Schülern für die Meinungsfreiheit eingesetzt hat. Das sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach der brutalen Tötung eines Lehrers in der Nähe von Paris. Die Tat hat das Land erschüttert. Und der Hintergrund ist offenbar wieder mal das Zeigen von Mohammed-Karikaturen. Ein Geschichtslehrer, der in seinem Unterricht das Thema Meinungsfreiheit behandelt hat und zeigen wollte, dass Meinungsfreiheit auch bedeutet, etwas auszuhalten in einem zivilisierten Staat. Vor allem in einem Land, in dem Laizismus Laizismus, Laïcité, nicht nur eine Regel, sondern ein historisch gewachsenes politisches Ideal ist. Heute hat es in ganz Frankreich Solidaritätskundgebungen gegeben für diese Meinungsfreiheit. Unter anderem das Satiremagazin Charlie Hebdo hatte dazu aufgerufen. Ich spreche jetzt mit Sabine Wachs, die das Geschehen von Paris aus beobachtet hat heute. Frau Wachs, soweit Sie das schon sagen können, wie viele Menschen sind da heute in Frankreich auf die Straßen gegangen, auch im Hinblick auf die Covid-19-Pandemie, die das Land ja noch fest im Griff hat?
Also es waren mehrere 10.000 Menschen in ganz Frankreich. Ich war auf dem Place de la République in Paris, mitten in Paris, und da waren es sicherlich allein mehrere tausend Menschen, die auf der Straße waren, und die standen natürlich sehr, sehr eng aneinander, aber sie haben sich an die strikte Corona-Regel gehalten und haben alle Masken getragen. Und tatsächlich, ich glaube, ich persönlich habe niemanden gesehen, der die Maske nicht ordentlich über Mund und Nase hatte. Und die Menschen haben natürlich demonstriert für Meinungsfreiheit und gegen Hass, gegen Angst. Das war auch Gegenstand und immer wieder Thema der Reden, die gehalten worden sind auf dem Place de la République in Paris. Und was wir auch gesehen haben, viele Menschen hatten Schilder in der Hand. Und auf diesen Schildern stand Je suis enseignant, ich bin Lehrer, angelehnt an eben den Slogan Je suis Charlie, der ja 2015 im Januar nach dem schlimmen Attentat auf die Redaktion der Satirezeitung durch die Welt gegangen ist. Und auch dieses Mal bei diesem Mord an diesem Lehrer ging es eben um die Mohammed-Karikaturen.
Jetzt hat es eine weitere Festnahme heute gegeben. Insgesamt 11 Menschen sind damit in Polizeigewahrsam. Was weiß man denn über die Hintergründe der Tat?
Also im Moment halten sich die Ermittler der Antiterrorstaatsanwaltschaft da noch relativ bedeckt. Klar ist wohl, dass es ein terroristischer Anschlag war. Das lässt sich unter anderem dadurch belegen, dass man auf dem Handy des mutmaßlichen Täters das Foto des Getöteten gefunden hat und ein Bekennerschreiben, das sich ganz klar gegen die Mohammed-Karikaturen richtet, die der Lehrer gezeigt haben soll. Es sind Menschen in Polizeigewahrsam, die aus dem familiären Umfeld des Täters stammen, aber die stehen im Moment nicht im Fokus der Ermittlungen. Im Fokus der Ermittlungen steht ein Vater einer 13-jährigen Schülerin des getöteten Lehrers. Der Vater hat mehrere Videos in den sozialen Netzwerken veröffentlicht, in denen er Namen und Telefonnummer des Lehrers genannt hat und den Lehrer sehr scharf angreift, weil er eben seinen Schülern diese Mohammed-Karikaturen im Unterricht gezeigt hat. Und dem Vater, der jetzt in Polizeigewahrsam ist, dem hat das nicht gepasst. Er ist zusammen mit einem anderen Mann, der den Behörden als Gefährder bekannt ist, in die Schule gegangen, hat sich dort beschwert und hat dann auch zusammen mit diesem den Behörden bekannten Mann ein Video gedreht, es auf YouTube veröffentlicht, und diese beiden Männer stehen im Moment im Zentrum der Ermittler.
Ganz kurz noch, abgesehen von Solidaritätsbekundungen, wie wird im Land debattiert und wie will die Politik reagieren?
Die Politik reagiert nun mal damit, dass Präsident Macron heute eine außerordentliche Sitzung des Verteidigungsrates einberufen hat. Dort will er zusammen mit seiner Regierung über Maßnahmen diskutieren, die eben gegen den radikalen Islam mit denen man gegen den radikalen Islam vorgehen kann. Und es geht ganz konkret auch darum, Schulen und Lehrer besser zu schützen. Bildungsminister Michel Blanquer hat schon eine Art Frühwarnsystem ins Gespräch gebracht für Schulen, eine Stelle, an die sich eben Lehrer, aber auch Schüler oder Eltern wenden könnten, wenn sie denn bedroht werden.
Sabine Wachs in Paris, Dankeschön. Wieder eine Waffenruhe und wieder kein Ende der Kämpfe. Gestern hatten die Konfliktparteien in der Südkaukasusregion Bergkarabach eine, wie es hieß, humanitäre Feuerpause ausgerufen, die aber bereits kurze Zeit später wieder gebrochen wurde. Und beide Parteien, Armenien und Aserbaidschan, beschuldigen sich nun gegenseitig. Paulina Milling berichtet.
Beide Konfliktparteien beklagen Artilleriefeuer und Raketenbeschuss. Eine unabhängige Bestätigung dafür liegt nicht vor. Kämpfe werden vor allem aus dem Süden der Region Bergkarabach gemeldet. Die Lage an der 180 Kilometer langen Kontaktlinie scheint aber größtenteils ruhig zu sein. Die Feuerpause wurde aus humanitären Gründen vereinbart, damit Hilfsorganisationen wie das Internationale Rote Kreuz einen Zugang in die Region erhalten. Die Helfer hatten sich für bereit erklärt, beim Gefangenenaustausch und der Übergabe der Körper gefallener Soldaten zu vermitteln. Damit das geschieht, müssen die Waffen wirklich schweigen. Die aktuelle Vereinbarung ist bereits der zweite Anlauf, die Lage um Bergkarabach zu entspannen und zu Friedensgesprächen zurückzukehren. Gerade die Waffenruhe hatten Armenien und Aserbaidschan mehrfach zur wichtigsten Bedingung dafür erklärt. Schon vor einer Woche war nach 10-stündigen Verhandlungen in Moskau ein Waffenstillstand verabredet worden. Keine der Seiten hat sich jedoch daran gehalten. Auch beim neuen Versuch hat Russland offenbar vermittelt. Aus dem russischen Außenministerium hieß es, Minister Sergej Lavrov habe angemahnt, grundlegende Verhandlungen über Bergkarabach Karabach fortzusetzen. Das soll weiterhin mit Hilfe der Minsker Gruppe der OSZE geschehen, die die Verhandlungen seit fast 30 Jahren begleitet. Es ist jedoch bisher nicht gelungen, den Bergkarabach-Konflikt auf diplomatischem Wege zu regeln. Das Territorium gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, dort wohnen aber überwiegend Armenier. Sie haben in Bergkarabach eine eigene Republik ausgerufen, die international nicht anerkannt ist. Vor 3 Wochen waren die Kämpfe um die Region erneut eskaliert. Seitdem gehen schwere Gefechte mit großem Aufgebot an Militär und Technik weiter. Es gibt hunderte Tote und Verletzte.
Die gerade erst vereinbarte Waffenruhe im Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan ist offenbar brüchig. Paulina Milling hat darüber berichtet. Und damit geht's jetzt nach Belarus. Dort protestieren seit Wochen Menschen gegen den amtierenden Präsidenten Lukaschenko. Vor allem an den Sonntagen kommen Tausende, teils über 100.000 Menschen zusammen. Und das Regime reagiert zunehmend mit Gewalt. Im Vorfeld der heutigen Proteste hatte das Innenministerium mit dem Einsatz von Schusswaffen und scharfer Munition gedroht. Thielko Gries berichtet.
Am frühen Abend hat die Polizei in Minsk Blendgranaten eingesetzt. Es soll auch mit Gummikugeln in die Luft geschossen worden sein, um Demonstranten auseinanderzutreiben. Die hätten vorher angeblich Steine geworfen, geben die Behörden an. Bestätigt ist das nicht. Dutzende Demonstranten wurden festgenommen. Das Innenministerium hatte vor einigen Tagen angekündigt, der Einsatz von Schusswaffen sei möglich, wenn Demonstranten aktiv angreifen würden. Diese Eskalation blieb bislang aus. Es ist der 71. Tag der Proteste gegen das offiziell verkündete Wahlergebnis und die andauernde Herrschaft Alexander Lukaschenkos. Angekündigt wurde die Demonstration unter dem Titel Partisanenmarsch. Er verweist auf die Geschichte der Partisanen von Belarus, die im Zweiten Weltkrieg gegen die NS-Besatzer im Untergrund operierten und Anschläge durchführten. Der Politologe Valeri Karbaljewitsch meint, die Demonstranten ließen sich nicht einschüchtern. Dieser Protestzug findet ungeachtet der Sperrung der Hauptverkehrsadern von Minsk statt, sagte er im unabhängigen russischen Sender Dorscht. Unterbrochen ist auch der öffentliche Nahverkehr. Die Zugänge zum Boulevard des Partisanen sind blockiert, das Internet ist abgestellt. Ungeachtet dessen machen sich die Leute dennoch auf, ungeachtet der Festnahmen. Das heißt, gäbe es nicht diese künstlichen Hindernisse, wäre womöglich ganz Minsk auf die Straße gegangen. Bilder aus der Hauptstadt zeigen Tausende, vielleicht Zehntausende Teilnehmer. Sie rufen Losungen wie »Es lebe Belarus«. In der vergangenen Woche sorgte ein im Staatsfernsehen verbreitetes Video für Aufsehen, in dem Spezialkräfte der Polizei auftraten. Ihre Gesichter verbargen sie hinter einer schwarzen Sturmmaske. Ihre Stimme wurde teilweise verzerrt. Ich arbeite nicht bei der Sonderpolizei, um mit Jugendlichen Revolution zu spielen. Von den belarussischen Straßen werden wir uns niemals zurückziehen, weil es unser Land ist und unser Volk, die wir schützen werden. Meine Kollegen und mich zu verschrecken, wird niemandem gelingen. Unter den Protestierenden haben die Polizisten inzwischen einen miserablen Ruf, weil sie für Willkür und Folter verantwortlich gemacht werden. Mitglieder des Koordinationsrates der Opposition, von dem zahlreiche Mitglieder allerdings inzwischen im Ausland leben, antworteten mit einem eigenen Video. Wir sind nicht sie, wir verbergen unsere Gesichter nicht, sagt ein Oppositioneller und zieht seine schwarze Maske von seinem Gesicht. Wir verstecken unsere Namen nicht, wir verkrüppeln andere nicht, wir bringen niemanden um. Wir handeln nur nach dem Gesetz. Wir sind nicht sie. Unser Protest ist friedlich, so war er immer und so wird er immer sein. Aus Sicht des Politologen Karbaljewitsch ist dies ein weiteres Beispiel dafür, wie wenig die Kommunikation zwischen der Staatsmacht und dem protestierenden Teil der Bevölkerung in Belarus noch funktioniert. Nach meiner Einschätzung glaubt in Belarus den staatlichen Massenmedien, vor allem dem staatlichen Fernsehen, nur eine Minderheit. Je mehr sie versuchen, die Demonstrierenden zu diskreditieren, desto weniger Vertrauen bringt man den Staatsmedien entgegen. Alexander Lukaschenko hat in den vergangenen Tagen nicht erkennen lassen, wie er in der andauernden Staatskrise seines Landes weiter vorgehen will.
Thielko Gries über die erneuten Proteste in Belarus. Der US-Präsident oder die Präsidentin darf der Verfassung nach maximal einmal wiedergewählt werden, bleibt also maximal 8 Jahre im Amt. Aber die Folgen auch bloß einer einzigen Amtszeit können deutlich darüber hinausgehen. Nicht nur in Form von Gesetzen, sogar eher noch mehr durch die Besetzung der Richter am Supreme Court. Denn dessen Richterinnen und Richter sind faktisch auf Lebenszeit im Amt und eine neue Besetzung ist deswegen auch jedes Mal ein Politikum. Aktuell geht es um die Nachfolge der der Liberalen Ruth Bader Ginsburg, die ersetzt werden soll durch die streng konservative Amy Coney Barrett. Und in einem erneuten Women's March haben tausende Menschen nun dagegen protestiert. Aus Washington, Jule Käppele.
Auf den Straßen von Washington ist die Demokratie jung, weiblich und sie ist rosa. Zahlreiche Demonstrantinnen haben für den Nationalen Frauenmarsch wieder ihre sogenannten Pussy-Hats, die pinken Strickmützen, aus dem Schrank geholt. Seit der ersten Protestwelle nach der Amtseinführung von Präsident Trump 2017 sind sie das Symbol im Kampf für Frauenrechte und gegen Trump.
I feel fearful for myself and for women everywhere, for people of color. I feel fearful for this country now, where I didn't before.
Die 37-jährige Meg hat Angst um sich selbst, um alle Frauen und um Menschen dunkler Hautfarbe. Sie hat Angst um ihr Land, so viel wie noch nie zuvor. Bei jedem Women's March war sie bis jetzt dabei und dafür nimmt sie jedes Mal 7 Stunden Autofahrt aus North Carolina in Kauf.
But it's worth it to be here. I feel it's the least I can do.
Das ist es wert, sagt sie. Es sei das Mindeste, was sie tun könne. Ihr Ziel ist es, vor dem Weißen Haus zu stehen, damit Trump ihr direkt in die Augen schaut und sieht, wie sie sich gegen ihn stellt. Doch heute ziehen Mac und tausende Menschen mit ihr nicht zum Weißen Haus. Bei strahlendem Herbstwetter wandern die Frauen gemütlich am prächtigen Kapitol vorbei zum obersten Gerichtshof. Die konservative Richterin Amy Coney Barrett könnte noch vor der Wahl einen Platz auf Lebenszeit bekommen. Die liberale Mutter Rebecca aus Pennsylvania protestiert zusammen mit ihrer Tochter gegen die Nominierung der bekennenden Abtreibungsgegnerin. Sie ist keine Feministin. Sie ist nur eine weitere Marionette von Trump. Sie ist die Schlimmste. Sie muss verschwinden. Doch die designierte Verfassungsrichterin hat auch Fans und sie versammeln sich ebenfalls vor dem weißen Säulenportal des Gerichtsgebäudes. Die beiden Lager treffen laut, aber friedlich aufeinander, als Jenny Beth Martin ihre Rede hält. Für die Mitbegründerin der rechtsgerichteten Politikorganisation Tea Party Patriots ist Barrett eine ausgezeichnete Wahl.
She is exceptionally qualified. She's a brilliant legal mind. I want to see the Senate confirm her to the Supreme Court as swiftly as possible.
Barrett sei extrem qualifiziert. Die konservative Unterstützerin schätzt den brillanten Rechtsverstand der Richterin. Sie will, dass der Senat die Kandidatin so schnell wie möglich für den obersten Gerichtshof bestätigt. Nach jetzigem Zeitplan soll das noch Ende des Monats passieren, nur 6 Tage vor der Wahl. Die Herzen der Frauen beim Women's March wird die neue wohl kaum erobern. Zu groß ist die Trauer um die verstorbene Vorgängerin Ruth Bader Ginsburg.
Tausende Menschen protestieren in den USA gegen die Nominierung von Amy Coney Barrett für den Supreme Court. Das war ein Bericht von Jule Käppel. Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels ist einer der bedeutendsten Kulturpreise, nicht nur Deutschlands. Die Auszeichnung wird auch international rezipiert. Und in diesem Jahr geht der Preis an den indischen Wirtschaftswissenschaftler Amartya Sen, der sich in seinem Werk zwischen Ökonomie und Philosophie seit Jahrzehnten mit Fragen von Armut und Gerechtigkeit auseinandersetzt. In einer globalisierten Welt, in der gerade auch in Corona-Zeiten diese Fragen oft nicht mehr gestellt werden. Die diesjährige Preisverleihung, die stand, wie schon die Frankfurter Buchmesse davor, aber natürlich selbst auch im Schatten der Pandemie. Simone Thielmann berichtet von einer bemerkenswerten Zeremonie.
Eine Preisverleihung wie diese hat die Frankfurter Paulskirche noch nie erlebt. Ein stark ausgedünntes Publikum, der Laudator in Quarantäne und der Preisträger zugeschaltet übers Internet. Amartya Sen hielt seine Dankesrede per Livestream aus Boston.
Der Friedenspreis ist eng verknüpft mit dem Lesen und dem Schreiben, was ihn für mich besonders attraktiv macht. Ich bin sehr glücklich, dass meine Gastgeber in der weiten Welt der Bücher einen kleinen Winkel für mich gefunden haben.
Nicht das Coronavirus, sondern eine andere Seuche machte der Friedenspreisträger zum Thema seiner Rede.
Die Welt sieht sich heute mit einer Pandemie des Autoritarismus konfrontiert.
Der indische Wirtschaftsphilosoph beklagte die weltweite Zunahme von autoritären und repressiven Tendenzen, angefangen in seiner Heimat Indien, aber auch in den USA, Brasilien, Ungarn oder Polen. Die Beschränkung von Freiheiten verhindere jedoch sozialen Fortschritt. Die Laudatio von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier trug der Schauspieler Burkhard Klausner vor.
Wir ehren heute einen Menschen, der wie kein anderer verbunden ist mit der Idee der globalen Gerechtigkeit. Die Suche nach Gerechtigkeit und Freiheit darf gerade unter dem Druck der Corona-Pandemie keine Pause machen. Wer wäre für diese Suche ein besserer Expeditionsleiter als der heutige Preisträger?
Aus Frankfurt war das ein Bericht von Simone Thielmann. Es ist 18.35 Uhr und wir kommen jetzt zum Sport. Marina Schweizer ist im Studio und sie startet heute mit der Fußball-Bundesliga.
Genau, das Kräfteverhältnis in der Bundesliga war beim Sonntagnachmittagsspiel eigentlich eindeutig. Der 1. FC Köln hat punktetechnisch in dieser Saison noch nicht viel zustande gebracht. Eintracht Frankfurt flirtete sogar mit der Tabellenspitze. Aber die Kölner haben der Eintracht heute zu Hause einen Punkt abgetrotzt. Stefan Kaußen.
Der erste Punkt für den 1. FC Köln ist da an Spieltag 4, dank des Ausgleichs von André Duda in der 52. Minute. Und die Frankfurter bleiben auch nach 4 Spieltagen ungeschlagen, stehen jetzt auf Tabellenplatz 4, weil sie kurz vor der Pause durch einen sicher verwandelten Foulelfmeter von André Silva mit 1:0 in Führung gegangen waren. Beide Mannschaften versuchten unbedingt, dieses Spiel zu gewinnen. Frankfurt hatte ein paar Torchancen mehr, aber vor 300 Zuschauern blieb es am Ende beim 1:1.
Und im Abendspiel zwischen Schalke 04 und Union Berlin steht es nach 35 Spielminuten noch 0:0. Deutschlands derzeit erfolgreichster Tennisprofi Alexander Zverev hat dem Turnier in Köln seinen Stempel aufgedrückt. Er hat das erste Finale in der Geschichte dieses neuen Turniers gewonnen. Uli Schäfer.
Alexander Zverev, die Nummer 7 der Welt, ist seiner Favoritenrolle im Finale von Köln absolut gerecht geworden. 6:3 und 6:3 gewann er gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime. Der ist 20, die Nummer 22 der Welt und hatte heute nicht wirklich eine Chance gegen Zverev. Der Deutsche spielte sehr konzentriert und hatte einen richtig guten Aufschlag, insgesamt eine souveräne Leistung. Sein 12. Turniersieg und vielleicht kommt ja in der nächsten Woche noch einer dazu, denn es gibt ja direkt noch ein Turnier hier in Köln und auch da ist Zverev der Top-Favorit auf den Titel.
Ebenfalls einen Favoritensieg gab es in der Handball-Bundesliga. Im Spitzenspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt konnte sich der THW Kiel klar durchsetzen mit einem 29:21. Thomas Kuss.
Am Ende feierten die unter Corona-Auflagen zugelassenen 2400 Fans den THW Kiel für einen auch in dieser Höhe absolut verdienten Erfolg. Zur Pause stand es noch 12:10 für die Kieler und für die ersatzgeschwächten Flensburger war noch alles drin. Doch den Start in die zweite Hälfte verschliefen die Gäste komplett und der THW zog schnell auf 7 Tore davon. Für die Flensburger ist es die erste Bundesliga-Niederlage der Saison. Der THW Kiel bleibt nach diesem überzeugenden Sieg weiter oben dran.
Für die alpinen Skifahrer hat an diesem Wochenende die Saison begonnen. Es ist schon jetzt eine besondere wegen der Corona-Auflagen. Beim Riesenslalom der Männer war aber heute besonders die Piste erwähnenswert, findet Reporter André Siems.
Es hatte so ein bisschen was von einer uralten Straße, die schon seit Jahren nicht mehr gepflegt wurde und von Schlaglöchern nur so wimmelt. So in der Richtung müssen sich die alpinen Skiasse in Sölden gefühlt haben, die auf der schwierigen Piste durcheinander geschüttelt wurden und teilweise nur mit Glück ins Ziel kamen. Zwei Deutsche schafften es in den zweiten Durchgang und beide waren gar nicht mal schlecht unterwegs. Stefan Luitz wurde 14. Für ihn wäre mehr drin gewesen, aber nach einem verkorksten ersten Lauf zeigte er im zweiten eine tolle Leistung. Anders die Gefühlslage bei Alexander Schmid, der nach der Hälfte des Rennens noch 13. war, dann allerdings im Finale der Besten im unteren Abschnitt einige Zeit liegen ließ und als 15. durchkam. Seinen ersten Weltcupsieg überhaupt holte sich der Norweger Lukas Braathen.
Und seinen wichtigsten Saisonerfolg holte heute der niederländische Radprofi Mathieu van der Poel bei der prestigeträchtigen Flandern-Rundfahrt. Holger Gerska.
Die beiden überragenden Radsportler dieser ungewöhnlichen Saison gehörten zu den drei Hauptdarstellern eines spannenden Rennens in Flandern. Gewonnen hat aber weder Julien Alaphilippe noch Wout van Aert. Der Belgier kassierte im Zweiersprint mit seinem Erzrivalen Mathieu van der Poel eine ebenso knappe wie schmerzhafte Niederlage. Es fehlten nur ein paar Zentimeter. Für den dreimaligen Cross-Weltmeister aus den Niederlanden war es der erste ganz große Klassikersieg. Dritter hinter Van der Poel und Van Aert wurde der Norweger Alexander Kristoff. Als bester Deutscher belegte der stark fahrende John Degenkolb einen sehr guten 9. Platz.
Und noch diese Meldung gibt es. Titelverteidiger Alba Berlin hat sein erstes Gruppenspiel um den deutschen Basketballpokal wegen eines Corona-Falls in der Mannschaft nicht bestreiten können. Das Spiel gegen Braunschweig wurde erst einmal abgesagt. Und mehr vom Sport gibt's nach 19.10 Uhr in Sport am Sonntag. Da schauen wir insbesondere auf den Weltgewichtheberverband. Große Personalrochaden diese Woche in diesem Verband. Und wir fragen den Athletensprecher, ob den Athleten der Verband entgleitet.
Marina Schweizer, danke sehr. Und das waren die Informationen am Abend für heute. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.